So tickt Deutschland, der Zukunftspodcast. Wie fühlen und denken die Deutschen? Wie sieht ihr Alltag aus? Und was erwarten sie von der Zukunft? Basierend auf unserer fast 50-jährigen Forschung analysieren und diskutieren wir. Ich, Ayaan Gülz, Pressesprecherin der Stiftung für Zukunftsfragen.
Und ich, Uli Reinhardt, wissenschaftlicher Leiter der Stiftung und Professor für empirische Zukunftsforschung in Deutschland und den USA.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Zu einer neuen Folge in unserem Monat Konsum. Heute geht es um ein Thema, das unsere Städte etwas leiser, leerer und vielleicht auch ein Stück ärmer macht. Das Ladensterben in deutschen Innenstädten. Was steckt hinter dem Rückgang von Einzelhandel und Kaufhäusern? Welche Entwicklungen prägen unsere Fußgängerzonen? Und welche Ideen aus internationalen Malls, Konzeptquartieren und Städten zeigen, wie man es vielleicht besser machen kann? Uli, wie sieht's da bei dir aus? Gehst du noch gerne in der Innenstadt zum Einkaufen?
Das ist eine gute Frage. Also ich merke zwar schon, dass ich noch mal durchaus gerne in die Stadt gehen würde, aber es an sich immer seltener mache. Also auch ich bin jemand, der oft online bestellt, weil es einfach bequemer ist. Und natürlich finde ich es schade und bedauere ich es auch, dass die Innenstädte oftmals durch Leerstand betroffen sind. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt in Hamburg der Fall, aber schon, wenn ich in meiner Heimatstadt Bremerhaven mir das anschaue, da ist es schon dramatisch, finde ich. Mhm. Aber so richtig was dagegen tun, mache ich auch ehrlicherweise nur begrenzt.
Ich finde, wenn ich mir die Frage stelle, dann bin ich da so zweigeteilt, weil ich gehe an sich schon gerne irgendwie in der Innenstadt auf einen Marktplatz oder so, um einfach mal, wenn man sich mit jemandem trifft, so, was wollen wir heute machen und was man, ne? Aber ich gehe da nicht hin, um einzukaufen. Mhm. Also, und da kommen wir vielleicht zum Schluss nochmal hin, wie sich das auch entwickeln kann, aber da merke ich so für mich persönlich schon den Unterschied. Eine Innenstadt ist für mich jetzt kein Shoppingcenter.
Und das geben mir auch die Zahlen wieder, ne? Also, ja. Wenn ich mir das anschaue, so allein in den letzten 10 Jahren haben wir irgendwie 100.000 Einzelhandelsgeschäfte weniger in Deutschland. Also ein Rückgang um Viertel, also um 25%. Und alleine dieses Jahr werden wahrscheinlich nochmal knapp 5.000 weitere Läden schließen. Also das ist ja schon auffällig. Und was da ganz gut dazu passt, was du eben gesagt hast, das ist jetzt nicht unbedingt die Gastronomie, die schrumpft, sondern eher dieser klassische Einzelhandel, Inhaber geführt, kleine Läden. Also das ist eher, was zurückgeht.
Ja, und der Hauptgrund dafür ist natürlich eben die große Konkurrenz des Onlinehandels, weil man eben, was du ja auch selbst zugegeben hast, und da fasse ich mir auch an die eigene Nase, viele Dinge eben schon online bestellen kann. Da gibt es spezialisierte Shops. Es ist morgen geliefert, gerade auch so große Plattformen wie Amazon tragen dazu bei. Und ja, ab diesem Jahr wird der Online-Anteil, oder auch dieses Jahr, wird der Online-Anteil am Einzelhandelsumsatz weiter steigen. Also während der stationäre Handel stagniert oder sogar schrumpft, wächst online eben.
Ja, dazu kommen ja auch noch die ganzen anderen Sachen, ne? Also steigende Kosten für Mieten, Energiepreise sind nach oben gegangen, Personal. Ich meine, wenn du keinen Personalmangel hast, ist Personal einfach teurer geworden. Und da können eben viele kleine Händler nicht mehr mithalten. Und jetzt kommt halt dazu dann irgendwie Nachfolgergeschichten und solche Sachen. Also das ist auch noch alles, was damit reinkommt. Also da siehst du, dass die Herausforderungen natürlich groß sind, genauso wie das gesellschaftliche eben. Also Konsumverhalten verändert sich, Menschen verbringen mehr Zeit im Homeoffice, zu Hause, erledigen die Einkäufe eben oft dann eben auch daheim. Also das ist dann nicht überraschend.
Ja, das zeigt sich ja auch in unserem Chart der Woche. Wir haben ja auch die deutsche Bevölkerung gefragt, ob sie folgendem Statement zustimmen würden. Ich finde es schade, dass Geschäfte in den Innenstädten schließen müssen, aber kaufe selbst auch häufig im Internet, weil es dort günstiger und bequemer ist. Und aktuell haben 74% zugestimmt. Und im Vergleich zu 2019, also vor 6 Jahren, waren es eben noch 63%. Das ist schon ein deutlicher Trend, den man da erkennen kann, dass immer mehr Leute sagen, ich finde es zwar schade, aber ich kaufe auch lieber online. Und ich muss sagen, ich stimme dem auch zu 100% zu.
Hm. Naja, und das siehst du ja aber eben auch in fast jeder Stadt. Also du hast halt eben mehr leere Schaufenster, verlassene Ladenlokale, weniger Laufkundschaft. Damit verändert sich ja auch das Stadtbild in vielen Städten. Und mit den Geschäften verschwinden ja nicht nur die Einkaufsmöglichkeiten, sondern auch dieses ganze Soziale, was drumherum ist. Also die Treffpunkte, kulturelle Angebote, am Ende wahrscheinlich auch Arbeitsplätze. Und dadurch verlieren dann, glaube ich, viele Innenstädte auch an Lebendigkeit und die Attraktivität der Innenstädte sinkt, das ist dann wieder die nächste Stufe. Dann hast du weniger Touristen, weniger Besucherströme. Also das ist schon dann auch logisch, dass viele Betriebe dann schließen müssen.
Ja, und das ist eine richtige Abwärtsspirale, die du ja gerade aufgezählt hast, die ich ja noch weiterführen kann, wenn es dann um die wirtschaftlichen Folgen geht. Also die Gewerbesteuereinnahmen der Städte sinken, Immobilien verlieren an Wert und die Arbeitslosigkeit steigt. Also die soziale Infrastruktur leidet dann auch, wenn Cafés, Buchhandlungen oder kleine Kultureinrichtungen schließen. Mhm. Und übrigens hat es auch noch einen ganz spannenden psychologischen Effekt. Denn viele Menschen fühlen sich mit ihrer Stadt weniger verbunden, wenn das Stadtzentrum nicht mehr richtig existiert. Also das kann langfristig dann das Gemeinschaftsgefühl und eben die Lebensqualität beeinträchtigen.
Es muss also umgedacht werden, stellen wir fest. Mhm. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, was könnte passieren. Und eine Sache, die immer wieder in der Literatur und in der Wissenschaft auch diskutiert wird, ist eben die Einführung von mehr umsatzbasierten Mieten. Also um das kurz zu erklären, umsatzbasierte Miete, da wird die Höhe der Miete gekoppelt an den Umsatz des Geschäftes. Heißt also, in umsatzschwachen Zeiten sinkt die Miete, bei guten Umsätzen steigt sie. Und das ist dann natürlich für beide Seiten einfach ein geteiltes Risiko. Und das teilst du sozusagen dann zwischen Mieter und Vermieter. Vermieter profitiert bei gutem Geschäft, hat eben aber auch einen Teil des Risikos bei schwachen Umsätzen. Und die Forschung ist da eindeutig. Also das erhöht die Bereitschaft von Mietern, auch in schwierigen Zeiten den Standort zu halten. Und für den Vermieter ist das dann natürlich wieder eine Sicherheit, dass der Mieter auch dann da bleibt. Aber er muss ihm gleichzeitig auch mithelfen, dass das Geschäft läuft, also Investitionen, Standortaktivität, auch dafür was tun.
Es ist auch gar nicht so selten, oder? Mhm. Also jetzt für die, die vielleicht denken, dass es irgendwie klingt verrückt, wird schon häufig gemacht.
Ja, also in Großstädten, vor allem in den großen Shoppingcentern, ist das typisch, dass du so zwischen 4% und 7% des Umsatzes eben als Miete dann hast. Meistens hast du noch eine kleine Grundmiete damit zu. Im Fastfood-Bereich geht es dann schon hoch auf 14%. Also das ist schon gut verbreitet. Natürlich gibt es da auch bestimmte Herausforderungen. Der Vermieter muss natürlich erstmal mitmachen, also muss sich darauf einlassen, hat weniger Planungssicherheit. Verwaltungsaufwand steigt natürlich auch. Also Umsatzzahlen müssen überprüft werden, müssen dokumentiert werden. Also natürlich ist das jetzt nicht ganz einfach. Aber es ist schon etwas, worüber man nachdenken sollte.
Mhm. Abgesehen von den Mieten habe ich mich aber auch mal selber gefragt, was man noch tun könnte, um das Ladensterben zu bremsen und die Innenstädte wiederzubeleben. Für mich persönlich würde die Attraktivität steigen, wenn sie mehr zum Verweilen einladen würden. Mhm. Wenn man bummeln kann, irgendwie auch vielleicht ein Event hat, ein Erlebnis hat, was anzieht und es dann diese Mischung aus Einkauf und Gastronomie gibt. Vielleicht auch diesen verbindenden Moment schaffen, weil Menschen kommen nicht nur noch zum Einkaufen in die Stadt, sondern auch, um dort Zeit zu verbringen, um Freunde zu treffen, um Kultur zu erleben. Und das hatten wir auch in unseren Folgen zum Thema Wohnen, wenn das ein bisschen um die Städteplanung geht für die Zukunft, dass es weggeht von dem früheren starren Konzept, dort wird gearbeitet, das ist ein Wohnviertel, ein Arbeitsviertel, ein Konsumviertel und so weiter, sondern oder Vergnügungsviertel, sondern dass das alles wieder viel, viel mehr durchmischt wird.
Ja, also es ist praktisch, du willst den Leerstand einfach kreativer nutzen. Und da gibt es natürlich zig Beispiele, wo das auch erfolgreich umgesetzt wurde. Ich weiß, in München gab es mal ein Kaufhaus, das was nicht mehr funktioniert hat. Daraus ist dann irgendwie Einzelhandel, Büro, Wohnung, Freizeit, das ist alles da drin jetzt kombiniert. Und dadurch wurden die Besucherzahlen wieder gesteigert. Wirtschaftliche Stabilität hat sich nach vorne entwickelt. Oder ein schönes Beispiel finde ich immer, auch diese ganzen Pop-Up-Stores, die du oftmals hast. Das gab es auch, ich weiß nicht mehr genau, wo das war, irgendwie bei Koblenz, Bonn, da die Ecke, da haben die das gefördert und haben einfach gesagt, enorm günstige Konditionen für die Miete. Ich glaube, es waren damals irgendwie 75 Euro die Woche. Du konntest das aber dann einfach mit deinem Geschäft ausprobieren und dadurch wurden dann wieder neue Mieter gewonnen, die dann festgestellt haben, okay, die Größe funktioniert für mich, das Konzept funktioniert, das vielleicht auch nicht. Also man hat sich viel mehr getraut, einfach Sachen auszuprobieren. Das ist schon etwas, glaube ich, was durchaus auch attraktiv sein kann.
Ja. Du bist ja ein Amerika-Fan und da sind ja auch Malls sehr groß. Und jetzt haben wir auch eine riesige Mall, eine neue hier in Hamburg.
Das stimmt.
Das Westfield Überseequartier hat eröffnet. Und das ist ja mehr als eigentlich nur eine Mall. Das ist ein Stadtentwicklungsprojekt, weil es ein Einkaufszentrum mit Wohnen, Arbeiten, Kultur, Freizeit, Tourismus, alles irgendwie vereint. Es ist ja auch direkt ein Kreuzfahrtterminal da irgendwie noch mit angegliedert. Du bist da gewesen, du kennst dich da doch deutlich besser aus. Was ist dir da so aufgefallen?
Also erstmal fand ich es ganz cool, dass sogar der Hamburger Verkehrsverbund, also die S-Bahn in Hamburg, das Streckennetz angepasst hatte. Also man konnte bequem mit der S-Bahn hinkommen. Das war, fand ich schon mal sehr nachhaltig, aber auch eben klug, dass wir da jetzt eine zusätzliche S-Bahn-Station haben. Es ist schon wirklich groß. Also du hast irgendwie 170 Geschäfte. Du hast viele Marken, die vorher auch noch nicht in Hamburg waren. Du hast eine Einzelhandelsfläche von über 80.000, das ist wirklich, wirklich viel für ein Shoppingcenter. Du hast, ich glaube, 40 unterschiedliche Gastronomiekonzepte von Gourmet bis Streetfood. Das alles noch am Wasser. Also das fand ich schon wirklich, wirklich attraktiv. Das ist schon cool. Für dich übrigens ein schönes Kino haben die da auch. Du bist ja auch Kinoaffin.
Ja.
Über 2.000 Plätze, das größte Kino Hamburg. Das ist schon etwas, was man machen kann.
Dazu kommen dann ja auch noch 3 Hotels und Wohnungen. Das finde ich ja wirklich total spannend. Gab es denn etwas, wo du gesagt hast, dieses Einkaufszentrum, da kann ich wirklich so Zukunftsmusik sehen, wenn du es auch gerade vielleicht mit anderen Ländern und Malls vergleichst?
Teilweise würde ich sagen. Also es sind ein paar Sachen, die ich schon gut fand, die ich so aus anderen amerikanischen Malls halt oftmals auch kannte. Also es gibt zum Beispiel jetzt auch da, dass du auf diesen Plan, wo die Geschäfte abgebildet sind, ist ein QR-Code, den kannst abscannen, musst nicht irgendwie noch eine App runterladen, sondern Google Maps zeigt dir sofort dann eine Karte von dem Areal an und du kannst jetzt eingeben, weiß ich nicht, ich will zu dem und dem Geschäft oder ich möchte zu den Toiletten oder ich möchte zu dem Restaurant gehen und Google Maps führt dich dann praktisch sofort dorthin und jetzt nicht irgendwie große Umwege. Das fand ich mal was Neues. Ansonsten ist es schon klassisch, muss man sagen. Also du hast jetzt eben da USA angesprochen, wenn ich mir so dran denke, ach, wie vor eine der schönsten Malls finde ich ja diese Mall of America mit einer Achterbahn drin, mit einem ganzen Freizeitpark drin. Oder ich war mal in Dubai, wo die ja dieses Aquarium haben. Oder Kanada, Edmonton fand ich auch immer cool mit Eishockeyfeldern in der Mall. Das passt es dazu, ist doch sehr, sehr authentisch. Also man merkt natürlich schon, dass andere Malls
da natürlich
mutiger waren.
Was wir eingangs sagten, so ein bisschen das Erlebnis, was man dann dort hat. Also man geht dann ja dorthin nicht nur, um einzukaufen.
Total. Und ich glaube eben, das ist auch was Entscheidendes. Also du kannst jetzt natürlich viel über die ganzen digitalen Gimmicks machen. AR, also dieses Augmented Reality spielt eine große Rolle, dass du dein Smartphone dann über, weiß nicht, deine Handtasche oder dein T-Shirt hältst und sofort erscheint dann auf dem Display irgendwas zu dem Material, zu Kundenbewertung, Pflegehinweisen. Das ist alles schon okay. Oder das kannst du auch technisch ja machen, dass du irgendwo vorbeigehst und in dem Moment auf deinem Smartphone kriegst dann den 10 € Rabattgutschein, weil du letztes Mal nach irgendeinem Produkt in dem Laden gesucht hast oder virtuelle Spiegel, wo du dich ankleiden kannst, ohne dann wirklich die Sachen auszuprobieren. Das ist alles gut und schön. Aber wie du richtig sagst, also es muss letztendlich auch irgendwie das Persönliche noch dabei sein. Und ich glaube, das ist okay in dieser Mall. Das passt schon. Aber es ist jetzt eben auch nicht wahnsinnig wahnsinnig viel Neues dabei.
Das heißt wieder grundsätzlich, wenn wir jetzt auch an die Innenstädte denken, das Einkaufen der Zukunft wird interaktiver, wird persönlicher, wird vielleicht auch so ein paar Erlebnisse bieten, damit wir das Gefühl von Gemeinschaft spüren können, was man ja häufig in der Innenstadt auf dem klassischen Marktplatz, was es ja früher mal war, gesucht haben. Was würdest du sagen, kannst du da noch ergänzen, wie sieht die Zukunft der Innenstädte aus?
Ein Müssen. Also was du jetzt aufgeführt hast, bin ich komplett bei dir. Also dieses Erlebnis, Service, interaktiver, persönlicher, gemeinschaftsstiftender. Ich glaube, die Alternative ist einfach ein fortgesetztes Ladensterben. Und wenn jetzt nicht eben umgedacht wird, wenn auch der Mut nicht aufgebracht wird, Neues auszuprobieren, vielleicht auch als Politik entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen, als Unternehmen irgendwie ins Risiko reinzugehen, als Vermieter diese umsatzgesteuerten Mieten zu machen, dann wird es schwer, die Leute, glaube ich, wegzukriegen vom eigenen Sofa und nicht noch mehr daheim zu sein. Natürlich auch die Bürger sind gefordert, aber das haben wir ja am Anfang im Chart der Woche gehabt. Also viele finden schade, aber wirklich bereit umzudenken, tun doch die wenigsten. Dafür muss die Attraktivität eben doch entscheidend erhöht werden.
Das hatten wir ja im Vorfeld auch schon drüber diskutiert. Ich finde nur dieser Appell an die Bevölkerung, ihr müsst halt den lokalen Handel unterstützen.
Das reicht nicht.
Das reicht nicht, weil natürlich unsere Welt entwickelt sich ja weiter und wenn ich nun mal online besser, bedürfnisorientierter, an meinen Bedürfnissen orientiert, einkaufen kann, warum soll ich das da nicht tun? Ja. Aber trotzdem möchten wir gerne den Marktplatz haben und die Innenstadt haben. Und da, sind andere Stellschrauben vielleicht auch gefragt.
Hast du völlig recht. Und ich bin gespannt, wir haben ja noch diesen Monat, dass wir noch ein bisschen das Thema Konsum vertiefen können. Aber klar, umgedacht muss werden. Zeit für heute schon wieder um. Mhm. Ich freue mich auf nächste Woche, bin sehr gespannt.
Bis dahin, macht's gut.
Ciao.
Wenn ihr selbst Zukunftsfragen habt, dann zögert nicht, uns zu schreiben. Die E-Mail dazu findet ihr in den Infos zu dieser Podcast-Folge oder auf unserer Website stiftungfuerzukunftsfragen.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like da und vergesst nicht, uns zu abonnieren.
Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.